Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Michael Gessert. Und das sind unsere Themen.
Trillionenschritt. Exaflops-Rechner verändern wissenschaftliche Forschung massiv. Kommunikationsstörung. Der internationale Dialog der Supercomputerforscher wird schwieriger. Davon geprescht, OpenAI und Google stellen neue Versionen ihrer KI-Modelle vor. Und das digitale Logbuch. Supermensch.
We are defining a roadmap for.
Wir definieren einen Fahrplan für die Neuerfindung des Höchstleistungsrechnens. Wir erleben außergewöhnliche Zeiten, in denen wir sehen, dass Supercomputing auf andere Bereiche wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Cloud Computing und mehr trifft.
Cloud Computing and more.
So eröffnete die Informatikprofessorin Michaela Taufer von der University of Tennessee die internationale Supercomputerkonferenz 2024 in Hamburg. Sozusagen ein großes Klassentreffen, an dem gut 3500 Supercomputerentwickler und Entwicklerinnen in diesem Jahr teilgenommen haben. Mit der Einschätzung, dass sich Supercomputing neu erfinden muss, steht Michaela Taufer ja nicht alleine da. Auch der Mitbegründer der Top-500-Liste der leistungsstärksten Supercomputer der Welt, Jack Dongarra, hat das ja sehr ausführlich begründet. Warum diese Neuerfindung des Höchstleistungsrechnens, Peter Welchering?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil die Entwicklung großer Sprachmodelle, das Zusammenspiel von Simulationen und KI-Anwendungen in den Bereichen Mustererkennung und Prognostik, weil neue Methoden der Datenanalyse, weil maschinelles Lernen und Spezialhardware für wissenschaftliche Anwendungen, das hat man vor einigen Jahren noch gar nicht für möglich gehalten. Oder auch der Einzug des Supercomputing in die Geisteswissenschaften, aber auch die anstehende Integration von Quantencomputern in die Rechenzentren hier wirklich sehr viel verändert haben und weiterhin verändern. Das ist ein unglaublicher Umbruch, den wir gerade wahrnehmen. Und das nehmen die Supercomputerentwickler aktiv auf. Nicht nur an den Universitäten und an den wissenschaftlichen Instituten, sondern auch bei den Herstellern. Das hat auch zu Neubewertungen der Top-500-Liste geführt. Die Lindbeck Speed, also der Leistungsmesser für Supercomputer, der ist erweitert worden. Nicht mehr nur die Zahl der Gleitkomma-Operationen sagt etwas über die Leistungsfähigkeit eines Systems aus, sondern etwa auch der Leistungstest, der auf die Speicherperformance abzielt. Oder der Leistungstest für gemischte Datenformate. Der ist vor allen Dingen wichtiger geworden, weil er für die gesamte KI-Entwicklung sehr relevant ist. Und dann spielt auch eine Rolle, wie viel Energie die Rechnerboliden verbrauchen. Also insgesamt ist die Leistungszumessung und Leistungsmessung bei den Supercomputern sehr viel komplexer geworden. Und das hat damit zu tun, dass das Anwendungsszenario eben auch sehr viel breiter geworden ist.
Ja, und über dieses sehr breite Anwendungsszenario, da haben die Supercomputer-Experten an 5 Tagen von Sonntag bis Donnerstag dieser Woche debattiert. Sie haben neue Anwendungen besprochen, Forschungsberichte für die Weiterentwicklung des Höchstleistungsrechnens vorgelegt und die sind nun auch alle erstmalig Open Access, also frei verfügbar. Wer sich da aber nicht komplett durchlesen will, wir haben die Debatten auf der Konferenz mit einigen O-Tönen kurz zusammengefasst.
Hochleistungsrechnen oder Supercomputer sind die Grundlage von künstlicher Intelligenz, der großen KI-Maschinen, die eine Menge Rechenleistung zusammenbringen und alles miteinander vernetzen, sodass man damit wie mit einer einzigen monolithischen Maschine arbeiten kann. Betont Trish Stamkroger, Generalmanager für Hochleistungsrechnen beim amerikanischen Hersteller HPE, die Relevanz großer Exaflops-Maschinen für die weitere Entwicklung von KI-Anwendungen. Der Supercomputer Aurora aus dem Hause HPE Cray hat den 2. Platz auf der Top-500-Liste mit etwas mehr als einem Exaflops, also 1 Trillion Rechenoperationen, geschafft. Die wurden mit den Gleitkomma-Benchmarks aus der Linpack-Suite gemessen. Damit liegt er knapp hinter dem Frontier-System, der Nummer 1 der Top-500-Liste, ebenfalls aus dem Hause HPE Cray. Das Frontier-System bringt es nämlich auf 1,2 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde beim Gleitkomma-Benchmark. Bei den Datenformaten für KI-Anwendungen hingegen schlägt Aurora ganz klar das Frontier-System. Die hier benötigte Rechenleistung ist ungenauer als die mit dem Gleitkomma-Benchmark ermittelte und wird mit dem Lindpack-Benchmark für gemischte Datenformate ermittelt. Der emeritierte Informatikprofessor Erich Strohmeier, einer der Initiatoren der Top-500-Liste, erläutert das so.
Aurora und Frontier, hier Aurora is actually already the number one.
Aurora und Frontier erreichen hier äquivalente Exaflops-Bewertungen von 10,6 und 10,2. Aurora ist eigentlich schon die Nummer 1. Bei diesem Benchmark haben wir also bereits Systeme, die 10 Exaflops überschreiten. Es ist sehr wichtig, solche Benchmarks zu haben, denn sie zeigen den Nutzen neuer Technologien, insbesondere Software-Technologien. Und wir brauchen eine breitere Beteiligung an Benchmarks wie diesen, um wirklich neue Märkte, neue Arbeitslasten und neue Architekturen zu erobern.
Dafür ist auch der Austausch mit chinesischen Supercomputerentwicklern wichtig. Aber der stockt zurzeit immer wieder aufgrund der geopolitischen Situation. Der Star der Supercomputer-Szene, Jack Dongera, bedauert das sehr.
I was in China so far twice this year.
Ich war in diesem Jahr zweimal in China und ich werde von unseren chinesischen Partnern willkommen geheißen. Sie sind interessiert, aber vorsichtig, was die Offenlegung ihrer Maschinen angeht. Deshalb habe ich ihre Hochleistungssysteme nicht gesehen. Auch hier in Hamburg geben sie nicht preis, was sie haben und woran sie arbeiten. Das ist der bedauerliche Teil. Aber sie sind immer noch am Hochleistungsrechnen interessiert.
Immerhin nahm eine größere chinesische Delegation an der internationalen Supercomputerkonferenz in Hamburg teil. Einige Kommunikationskanäle für den internationalen wissenschaftlichen Austausch bleiben also offen. Eines der hier angesprochenen Themen ist die Integration von Quantencomputern in bereits bestehende Rechenzentren. In dem Zusammenhang müssen sich die Entwickler auch mit zwei Fragen beschäftigen, die auch bei der Nutzung von Quantencomputern via Cloud immer wieder auftaucht. Wie sichern wir die Rechenzentren oder Datacenters für die Cloud ordentlich ab? Und wie halten wir die geforderte Rechenleistung ständig verfügbar? Kathy Jellick von der University of California at Berkeley brachte das Problem in ihrer Keynote so auf den Punkt. Die Supercomputer-Community muss viel stärker über Verfügbarkeit und Resilienz nachdenken. Wie integrieren wir unsere Rechenzentrumseinheiten, sodass sie sich wie bei der Nutzung der Cloud größtenteils keine Sorgen machen müssen, dass ihre E-Mails oder ihr Dokumentenserver ausfallen, weil die Ausfallsicherheit zwischen den Standorten hoch genug ist? Derartige größere Ausfälle können an verschiedenen Standorten auftreten. Weil wir stärker in Echtzeit integrieren wollen, etwa bei digitalen Zwillingen oder bei anderen Arten von Datenanalysemodellen, die Echtzeit erfordern, müssen wir ernsthaft über Resilienz nachdenken und darüber, wie wir unsere Zentren miteinander verbinden.
Verfügbarkeit und Resilienz sind dann natürlich von entscheidender Bedeutung. Wie sollen die denn sichergestellt werden, Peter?
Ja, da profitieren die Hochleistungsrechenzentren von den Erfahrungen mit der Cloud während der vergangenen Jahre. Also etwa Spiegelserver an verschiedenen Standorten sind da so ein Rezept, redundante Datenkommunikation, etwa über die Glasfaser, genauso über die Richtfunkstrecke oder über die Satellitenverbindung. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung und der gestaffelte Zugang zu den Supercomputer-Ressourcen, das sind da eben so die Maßnahmen. Und hinzu kommen noch die Erfahrungen aus den vergangenen Angriffen auf Höchstleistungsrechenzentren. Da wurde in diesem Bereich ja beispielsweise das Sicherheitslückenmanagement während der vergangenen 3 Jahre wesentlich verbessert. Und wenn sich dann noch der Trend verstärkt, dass Spezialsoftware für eine ganz spezielle wissenschaftliche Anwendung eingesetzt wird, dass Spezialchips oder spezielle Beschleuniger für wissenschaftliche Anwendungen jeweils in den Höchstleistungsrechenzentren hinzugenommen werden, die auch entsprechend redundant vorgehalten werden, dann lassen sich tatsächlich Verfügbarkeit und Resilienz auf ein ziemlich hohes Niveau bringen. Die sind also dann quasi ein Nebeneffekt der ganzen Veränderung des wissenschaftlichen Hochleistungsrechnens.
Da werden ja dann sehr massive Änderungen prognostiziert. Was zeichnet sich denn heute schon ab?
Ja, was sich da abzeichnet, hat Cassie Jellick von der University of California ganz gut zusammengefasst. Sie hat darauf hingewiesen, dass Höchstleistungsrechnen sich im Post-Exascale-Zeitalter, das jetzt eben angebrochen sei und das wir auch noch erfahren werden in den nächsten Jahren, sehr breit für alle wissenschaftlichen Anwendungen öffnen müsse, mit der Betonung auf alle wissenschaftlichen Anwendungen. Und da reicht der Kanon von der Präzisionsmedizin bei der Therapie und von Medikamenten am digitalen Zwilling eines Menschen auf die besten Heilungschancen hin optimiert zu werden, über Data Analytics, um sehr komplexe Modelle etwa für den Klimawandel zu berechnen. Da geht es um den Einsatz von Mustererkennung in der Tumordiagnose, da geht es um die Simulation von Zellwachstum. Und es etabliert sich das Supercomputing für die Geisteswissenschaften. In den Sozialwissenschaften, da kennen wir das ja schon, was Modelle etwa für die Gesellschaftsentwicklung angeht. Bei der Untersuchung makroökonomischer Zusammenhänge kennen wir es auch in der Volkswirtschaftslehre. Aber auch in den Bereichen Literatur, Philosophie, Geschichtswissenschaften, da treten die Supercomputeranwendungen in die Studierstuben. Und das reicht etwa von einer Mustererkennung mit angeschlossener Wissensbasis zur Auflösung von Abkürzungen in Texten der Kirchenväter, über Schnittstellen zwischen Graphdatenbanken und Chatbots, um etwa herauszubekommen, welche Personen auf welche Entscheidung zu einer bestimmten Zeit Einfluss hatten und wer wiederum diese Personen beeinflusst hat bzw. auf dieses geschichtliche Ereignis dann eben auch Einfluss hatte.
Über die Supercomputerkonferenz 2024 in Hamburg sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Eines steht fest, wie die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren, das weiß man bei der Firma OpenAI ganz genau. Für den vergangenen Dienstag stand ja die I.O., die Hausmesse von Google, schon seit langem im Terminkalender. Eine schöne Vorlage für OpenAI, da mal ganz kurzfristig dazwischen zu grätschen. Man habe ganz tolle Neuigkeiten zu verkünden, und zwar schon am Montag. Zunächst waberten sogar Gerüchte durch die Social Media, OpenAI würde eine eigene KI-basierte Suchmaschine vorstellen. Aber präsentiert wurde dann doch nur ein Update für das aktuelle KI-Modell GPT-4. Ein Update allerdings, das es in sich hat. GPT-4o heißt es und das O im Namen steht für Omni-Model. Das bedeutet, das KI-Modell verarbeitet Eingaben in Form von Text, Sprache und Bild. Und zwar mit einer äußerst geringen Verzögerung. Damit ist, so sah das zumindest bei der OpenAI-Demo aus, eine flüssige Konversation mit der KI per Smartphone möglich. GPT-4o kann dabei auch die Emotion des menschlichen Chatpartners erkennen.
It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood.
Es sieht so aus, als seist du in großartiger Laune, konstatiert die KI und fragt direkt nach, darf ich den Grund für die Superlaune wissen? Wir sind hier so happy, weil wir hier gerade präsentieren, wie toll du bist, lautet die Antwort. Und die KI dann?
Oh, stop it, you're making me blush.
Tja, bei so einer charmanten, empathischen und sogar angeblich errötenden Gesprächspartnerin, da waren dann auch hartgesottene IT-Journalisten schwer beeindruckt. Und da verblasste dann, wie von OpenAI geplant, fast schon ein bisschen, dass Google einen Tag später dann zeigte, naja, unsere KI Gemini kann das jetzt alles auch, multimodale Eingabe, flüssige Konversation und Smartphone-Tauglichkeit. War das also jetzt der Durchbruch zur breiten alltäglichen Nutzung von KI? Das habe ich Antonio Krüger gefragt. Er ist der Geschäftsführer des DFKI, des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.
Also ich denke mal schon, dass das eine tolle Weiterentwicklung ist. Ob das jetzt wirklich ein großer Durchbruch ist, dass man sagen könnte, das fügt sich nahtlos in den täglichen Alltag von Millionen oder Milliarden von Benutzerinnen und Benutzern ein, da bin ich doch eher skeptisch. Und der Hauptgrund ist, dass tatsächlich immer noch ein ziemlich starker Medienbruch ja da ist, nicht? Wo sie in der Regel über das Smartphone, was sie rausholen müssen, dann müssen sie da die Kamera aktivieren, dann müssen sie eine Interaktion auf dem Smartphone machen. Dann können sie zwar sprechen, das ist sehr gut und auch sehr eindrucksvoll, aber man wird sehen, an welchen Stellen tatsächlich das zu einer deutlich besseren Benutzererfahrung und auch Geschwindigkeit führt.
Eine andere nüchterne Sichtweise wäre ja, was da vorgestellt worden ist, das waren eben Updates der vorhandenen Modelle, die sowohl bei ihrer Leistungsfähigkeit als auch ihrer Bedienbarkeit eben ein Stück weit verbessert worden sind. Bei Google gab es ja sogar ein ganzes Spektrum von angepassten Versionen der KI, auch eine abgespeckte zum Beispiel. Es gibt also jetzt eine Flut von konkurrierenden Angeboten. Nächste Woche kommt offenbar auch noch Microsoft mit Neuerungen. Verliert man da nicht mittlerweile allmählich den Überblick, was am besten funktioniert, was man nutzen könnte?
Ja, im Moment befinden wir uns in einer Phase, die ich mal so als Explorationsphase bezeichnen würde, wo man noch gar nicht so genau weiß, an welchen Stellen tatsächlich die großen Foundation Model die ja doch auch sehr mächtig sind und auch sehr eindrucksvolle Leistungen erbringen, wo die tatsächlich im Alltag, insbesondere im Consumer-Geschäft, tatsächlich gewinnbringend eingesetzt werden können. Und das führt dann dazu, dass die Firmen so einen großen, ich sag mal, so einen großen Strauß an Möglichkeiten jetzt mal anbieten und dann natürlich über die Daten der Verwendung dann ziemlich schnell auch mitbekommen, an welcher Stelle tatsächlich interessante Geschäftsmodelle und Ansätze sein könnten.
Bei OpenAI ist ja sogar als ein neues Feature vorgestellt worden, dass die KI auf die Emotionen der Nutzerinnen und Nutzer eingehen kann und mit einer eigenen, wohlgemerkt gespielten oder gefakten Emotion antwortet. Ist das für Sie ein Gewinn oder eher eine verstörende Idee?
Also ich würde das im Moment eher als Spielerei bezeichnen. Ich meine, das Forschungsfeld Affective Computing, also das Forschungsfeld, was sich insgesamt mit Emotionserkennung und auch Emotionsgenerierung oder Verhalten, was auf Emotionen zurückzuführen sind, auf Computersystemen beschäftigt, ist schon ein sehr interessantes und dynamisches Feld. Aber wir wissen ganz genau, dass rein mit Kamerasystemen zum Beispiel, dass das in der Regel deutlich zu kurz springt und auch in vielen Situationen sogar eher falsch funktioniert und dann eben zu wahrscheinlich völlig merkwürdigen Ergebnissen führt. Also ich würde das im Moment eher als Experiment und auch ein bisschen als Spielerei bezeichnen.
Ich muss sagen, ich habe mir ChatGPT nach dessen Vorstellung zunächst ziemlich beeindruckt angeschaut, auch das kostenpflichtige Modell abonniert, ein Weilchen herum experimentiert und Familienmitglieder bei Hausaufgaben und Referaten geholfen, aber mittlerweile nutze ich das kaum noch. Für mich ist tatsächlich das größte Problem, ich kann mich nicht wirklich darauf verlassen, dass das, was die KI mir ausgibt, auch stimmt. Und für mich stellt sich da die Frage, habe ich überhaupt einen großen Zeit- oder Produktivitätsgewinn, wenn ich alles noch einmal akribisch nachprüfen muss?
Ja, das ist absolut richtig. Das bedeutet, und das ist auch etwas, was ja verschiedene Untersuchungen auch zeigen, dass in der Regel Produktivitätsgewinne eigentlich eher da zu erwarten sind, bei Aufgaben, bei denen man sich sehr gut auskennt, sodass man eben Fehler relativ leicht erkennen kann und eben nicht durch mühseliges Überprüfen. Das zeigt auch insgesamt die Herausforderung im Moment, zu verstehen, an welchen Stellen in den eingespielten Prozessen, die wir ja haben, zum Beispiel bei Erstellen eines Dokuments oder einer Reportage oder eines Forschungsartikels, ja, an welchen Stellen in diesem Prozess KI am besten hineinpasst, also am Anfang, in der Mitte, am Ende, muss man vielleicht die Prozesse ändern. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir immer bei Einführung neuer Technologien, insbesondere Technologien mit großem Potenzial hatten in der Vergangenheit, dass man erstmal vielleicht sogar verstehen muss, ob die Prozesse noch passen oder ob man nicht bei meinem Beispiel Forschungsartikel eigentlich ganz anders schreiben muss, als man das eigentlich bisher gemacht hat in dem Prozess. Und dass dort KI dann vielleicht eine große Rolle spielen kann.
Bei Ihnen beim DFKI gibt es ja von der Konzeption her erstmal keine Berührungsängste mit den großen Akteuren der IT- und KI-Szene. Aber vielleicht einmal zur Situation der KI-Forschung und Entwicklung in Deutschland. Wo stehen wir da?
Also es ist ja bekannt und das kann ich auch bestätigen. Klar, ich habe da natürlich auch ein bisschen Bias, aber die Forschung, KI-Forschung in Deutschland ist sehr gut und auch breit aufgestellt. Woran es natürlich immer in Deutschland, aber auch in Europa hapert, ist die Umsetzung dann in breit skalierte wirtschaftliche Anwendungen. Also so etwas wie ChatGPT hätte in Europa, selbst wenn sie Leute gefunden hätten, die bereit wären, das Risiko einzugehen, hätten sie gar nicht machen können, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Infrastruktur gefehlt hat und auch das benötigte Kapital und wie gesagt, der Mut und die Bereitschaft. Ich denke, was jetzt das Consumer-Business angeht, also all diese Dienste, die wir von den großen Plattformdiensten kennen, sowohl aus den USA als auch in Amerika, das ist natürlich für Europa vermutlich schwierig, dort konkurrenzfähig zu werden. Wo wir aber eine Riesenchance haben, ist insbesondere im B2B-Bereich, also Business-to-Business-Bereich, KI tatsächlich für die vielen mittelständischen Unternehmen, die ja immer noch auch Marktführer sind in ihren jeweiligen Nischen, also davon haben wir ja Tausende in Deutschland, aber auch in Europa, und diesen Firmen zu ermöglichen, das Potenzial von KI zu entschlüsseln und wirksam in ihre Produkte und ihre Prozesse, Fertigungsprozesse zu integrieren. Das ist, glaube ich, die Riesenchance für Europa und für Deutschland.
Wenn man nun KI-Modelle von großen ausländischen Anbietern einbindet in selbstentwickelte Lösungen, in, wie Sie gerade sagten, B2B-Lösungen, dann bleiben ja im Hintergrund die Strukturen, die Bezahlmodelle und die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von diesen großen Anbietern bestehen. Ist diese Abhängigkeit nicht eine strategische Gefahr?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass man ja schon den Eindruck hat, und der ist sicherlich auch nicht verkehrt, dass die Technologieführerschaft ganz klar vor allen Dingen auch in den USA liegt. Die meisten der sehr erfolgreichen großen Modelle kommen aus den USA. Aus China gibt es auch einige große, aber es ist so, dass alleine die Tatsache, dass es eine ganze Reihe von auch sehr leistungsstarken Open-Source-Modellen inzwischen gibt. Ja, also ich nenne mal das Beispiel Llama von Meta, ist ja auch gerade eine neue Version rausgekommen. Oder aber auch das Mistral, das französischen Mistral-Modell 7b, was auch Open-Source ist, der französischen Firma Mistral AI. Es kann durchaus sein, dass wir Open-Source-Modelle in ein paar Jahren haben werden, die sehr, sehr leistungsstark sind. Und mit denen ganz viele sehr interessante technologische Use Cases in mittelständischen Unternehmen on-premise, das heißt vor Ort, sogar ohne Cloud, gelöst werden können und diesen Unternehmen tatsächlich einen großen technologischen Fortschritt bringen werden, auch in ihren Produkten. Also wie gesagt, das ist aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht.
Über die neuen KI-Modelle von OpenAI und Google und über die Position Deutschlands und Europas im Wettrennen der KI-Modelle sprach ich mit Antonio Krüger, dem Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2017-17.
Wir in Bayern sind intelligent, ein klarer Fall, aber vor allem strotzen wir vor Kraft, Power. Nur manchmal, wie jetzt am Wochenende, sind wir ein bisschen ausgepowert, also müde. Ich schreite zur Roboterhalle runter, Angie auch müde und die Angie nickt. Es wäre ein ganz normaler Samstag bei den Robotern gewesen, wenn nicht auf einmal einer aus der Mitte zu uns her schlurft, mich und dann die Angie und dann wieder mich genau anschaut und fragt, bist du ein Supercomputer? Die Angie kichert. Ich bin ein Mensch, also kein Computer, antworte ich. Super bin ich aber schon ein bisschen, also ein Supermensch. Schau an, da haben wir einen Supermensch, ruft der Roboter in die Runde. Da setzen sich die anderen Roboter in Bewegung und stellen sich alle um mich herum. Was kann ich für euch Banausen tun? Wie viele Petaflops kannst du? Fragt einer von den Roboter. Ich kann 10, sagt ein anderer. Und ein ganzer Vorlauter sagt, ich kann 100. Angie, was meinen die Roboter mit einem Petaflop, frage ich sie. Das ist ein Maßstab für deine Hirntätigkeit. So müde, wie wir heute sind, haben wir vielleicht einen halben Petaflop oder vielleicht noch weniger. Was die Angie alles weiß. Du kennst doch den Fosbury-Flop, sagt die Angie, wo du noch jung und knackig warst und Hochsprung gemacht hast. Der Petaflop für die Roboter hat mit dem Hochsprung nichts zu tun, sagt die Angie. Mach ihn uns einmal vor, Supermensch, fordern die Roboter von mir auf einmal und rücken noch näher. Ich lehne das Angebot dankend ab, will mich ja nicht verletzen. Schaut, sagt ein Roboter zu den anderen Roboter, der Supermensch hat einen freien Willen und das nur mit ganz wenigen Flops. Er hat einfach gesagt, nein, ich mache jetzt keinen Hochsprung, bin viel zu müde für einen Fosbury-Flop. Und ich sage zu Angie, schau, was ein Supermensch alles kann. Zu dir haben sie es nicht gesagt, dass du ein Supermensch bist. Bin froh drum, meint die Angie. Also insgesamt ein kreativer Nachmittag.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Der Europarat verabschiedet ein internationales Abkommen zu künstlicher Intelligenz. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Europarat hat eine Konvention zum Schutz der Menschenrechte vor dem Missbrauch durch künstliche Intelligenz angenommen. Der neue Vertrag solle einen verantwortungsvollen KI-Einsatz sicherstellen, der die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie respektiere, sagte Generalsekretärin Buric in Straßburg. Die Konvention lege sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor Transparenz- und Überwachungsanforderungen fest. Die Staaten müssten etwa sicherstellen, dass KI-Systeme das Diskriminierungsverbot und das Recht auf Privatsphäre achteten.
Der Bundestag hat eine neue Bundesdatenschutzbeauftragte gewählt.
Der Bundestag hat diese Woche die parteilose Juristin und Digitalexpertin Luisa Specht-Riemenschneider zur neuen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt. Die Wahl erfolgte auf Vorschlag der Bundesregierung. Luisa Specht-Riemenschneider hat den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn inne. In ihrem neuen Amt folgt sie auf Ulrich Kelber, dessen 5-jährige Amtszeit zum vergangenen Jahresende abgelaufen war.
Das sogenannte Funklochamt wird eingestellt.
2021 wurde unter Verantwortung des damaligen Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer, CSU, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG gegründet. Als staatliche Gesellschaft sollte sie dabei helfen, Lücken im Mobilfunknetz zu schließen. Die MIG sollte Standorte erschließen und Funkmasten bauen. Nun will die Bundesregierung die staatliche Gesellschaft, die auch als Funklochamt bezeichnet wird, wieder abwickeln. Ende 2025 soll die Finanzierung auslaufen. Bis Ende April 2024 konnte die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft 2 Funkmasten vorweisen, die in ihrem Auftrag gebaut wurden.
Die Europäische Union fordert von Microsoft Auskünfte zu KI-Risiken.
Die EU-Kommission stellte am Freitag ein Auskunftsersuchen auf der Grundlage eines neuen EU-Gesetzes für digitale Dienste. Die Brüsseler Behörde verlangt darin bis zum 27. Mai mehr Informationen von Microsoft über Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Gefahren durch künstliche Intelligenz bei der Suchmaschine Bing zu mindern. Nach Ansicht der EU-Kommission kann die generative KI etwa zur massenhaften Verbreitung von Deepfakes, also täuschend echt wirkenden Bildern, Videos oder Tonaufnahmen führen.
Das deutsche 5G-Netz verzeichnet kaum Datenverkehr.
Das Datenvolumen in deutschen Mobilfunknetzen läuft fast ausschließlich über LTE. Nur 6% des Datenverkehrs gingen im Vorjahr über das 5G-Netz. Das geht aus dem Jahresbericht Telekommunikation 2023 der Bundesnetzagentur hervor. Demnach hat sich in deutschen Mobilfunknetzen das durchschnittlich genutzte Datenvolumen pro aktivem SIM-Profil monatlich um etwa 36% auf 7,2 Gigabyte erhöht.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verklagt Microsoft.
Das BSI hat einem Bericht des Spiegel zufolge ein Verwaltungsverfahren gegen Microsoft nach § 7a Absatz 2 des BSI-Gesetzes eröffnet. Zuvor habe die Sicherheitsbehörde monatelang erfolglos versucht, zu einem im vergangenen Jahr erfolgten Cyberangriff der chinesischen Hackergruppe Storm 0558 ausreichend weiterführende Informationen von dem Konzern zu erhalten, hieß es.
Sternzeit, 18. Mai. Glühender Weltraummüll in der Atmosphäre. In der Nacht zum 9. Februar trat ein großes Stück einer alten chinesischen Rakete in die Atmosphäre ein und verglühte. Das Himmelsschauspiel ereignete sich durch Zufall im Blickfeld einer Webcam des Subaru-Teleskops auf Hawaii. Im Video zeichnen sich im Vordergrund die Kuppeln der Teleskope auf Mauna Kea ab. Darüber wölbt sich ein spektakulärer Sternenhimmel. Plötzlich kommt unterhalb von Speaker in der Jungfrau ein gleißend helles Objekt ins Blickfeld. Für mehr als 30 Sekunden wandert es in gleichmäßigem Tempo über den Himmel und zieht einen langen Schweif hinter sich her. Vom Hauptkörper reißen 2 Dutzend schwächere Objekte ab. Das Trümmerstück gehörte zu einer Rakete vom Typ Langer Marsch 6, die vor 2 Jahren Erdbeobachtungssatelliten ins All getragen hat. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof Taiyuan im Norden Chinas aus. Seitdem kreiste die Raketenstufe unkontrolliert um die Erde. Anfang Februar stürzte sie dann ab und verglühte größtenteils. Etwa 5-mal pro Woche treten defekte Satelliten und alte Raketen in die Atmosphäre ein. Mehr als 500 Tonnen Weltraummüll sinken jedes Jahr in unsere Lufthülle. Meist lässt sich nur auf einige Stunden genau vorhersagen, wann die Objekte verglühen. Grundsätzlich kann das auch am Himmel über Mitteleuropa geschehen. Beim Schmelzen geraten klimaschädliche Substanzen in die Atmosphäre, die etwa die Ozonschicht angreifen. Allerdings werden bei einem einzigen Raketenstart mehr Schadstoffe frei als im ganzen Jahr durch den Weltraummüll.
Das war Computer und Kommunikation mit Michael Gessert. Hier im Programm geht es gleich weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Streitkultur. Heute das Thema: Muss der ESC reformiert werden?